Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Das ist ein legendäres Zitat von Altkanzler Helmut Kohl aus dem Jahr 1984. Damals wurde in der Verwaltung noch eifrig gestempelt, Karteikarten sortiert und solche Dinge. Aber der Spruch ist zeitlos gültig und passt auch zu unserer heutigen Folge von Restart Digital. Denn unser Thema ist outcome-orientierte Staatsmodernisierung. Es geht um kleine, aber wirkmächtige Stellschrauben im Betriebssystem der Verwaltung. Was das ist und welche konkreten Beispiele es gibt, darum geht es heute. Wir sind zurück aus einer kleinen kreativen Podcast-Pause mit frischen Themen und dem bewährten Team. Ich bin Franziska Walser und bei mir im Studio sind Alinka Rother, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum öffentliche IT des Fraunhofer Institut Focus mit Schwerpunkt Verwaltungstransformation und Digitalpolitik. Hallo Alinka.
Hallo Franziska.
Und Dr. Mike Weber, Trendforscher und stellvertretender Leiter des ÖFIT. Hallo Mike.
Hallo Franziska.
Wir sprechen heute mal wieder auf der Basis von einer aktuellen Veröffentlichung. Da hast du mitgearbeitet, Mike, und der Titel ist Outcome-orientierte Staatsmodernisierung – Hebel im Betriebssystem der Verwaltung. Ich bin da über diese Betriebssystem-Metapher gestolpert. Was wäre denn Teil des Betriebssystems in dieser Vorstellung?
Ja, mit der Betriebssystem-Metapher haben wir sehr gerungen. Es gibt ja auch andere Verwendungen dafür. Mhm. Zum Beispiel wird gerne gerade auf lokaler Ebene bei Kommunalverwaltung vom Betriebssystem und des Gemeinwesens auf lokaler Ebene gesprochen. Das ist genau nicht unser Punkt.
Okay.
Deswegen haben wir so ein bisschen damit gerungen, ob wir den Begriff wirklich verwenden wollen. Uns geht es darum, wie funktioniert Verwaltung intern? Also welche Regeln gibt es da? Welche Geschäftsverteilungspläne? Welche Geschäftsordnungen? Und so weiter und so weiter. Nach welchen Prinzipien funktioniert die Verwaltung intern? Das ist unser großes Thema.
Also wie bei einem Computerprogramm diese Logiken oder Algorithmen, die da so eingeschrieben sind und die man dann aber eben auch verändern kann. So ein bisschen in die Richtung, oder?
Genau, im Grunde könnte man das so sehen, dass die Verwaltung oder dieses Betriebssystem die einzelnen Elemente deines Rechners orchestriert und genau so versuchen wir auch auf die Verwaltung zu gucken.
Und das ist wirkmächtig, obwohl da ja Menschen arbeiten sozusagen. Aber das funktioniert trotzdem, dass man sich mal auf die Regeln guckt und nicht auf die Teamdynamik oder so.
Wir haben ja Gott sei Dank eine regelbasierte Verwaltung. Also die Regeln sind ganz zentral für Verwaltungshandeln, natürlich.
Ja, okay. Alinka, kannst du mal kurz sagen, was passiert denn, wenn es nicht gut läuft? Also bei diesen Programmen, Regeln?
Also grundsätzlich passiert dann ganz viel. Da könnte ich jetzt so viele Beispiele nennen, das ist schwer, das jetzt auszuführen. Vielleicht sollte man auch vorweg sagen, ganz oft funktioniert das auch sehr gut. Also wir wollen jetzt gar nicht mit einer Generalkritik starten. In diesem Papier gehen wir grundsätzlich davon aus, dass im Moment die Problemlösungsfähigkeit des Staates und damit eben auch die Problemlösungsfähigkeit der Verwaltung in Frage gestellt wird oder angezweifelt wird. Vielleicht nicht vollumfänglich, aber zumindest in Teilen. Wir nehmen wahr, dass das eine Wahrnehmung in der Bevölkerung ist und zum Teil aber auch in den Behördenleitungen selbst.
Also intern und extern.
Genau, sozusagen. Also wie gut kann der Staat und damit eben auch die Verwaltung spezifische gesellschaftliche Probleme wirklich lösen? Ich würde sagen, das ist unser ganz grober Ausgangspunkt.
Ja, genau. Was ja auch daran liegt, dass es einfach diese Multikrisenzeit gibt. Wir haben Fachkräftemangel, also da gibt es ja auch andere Faktoren. Aber
exakt.
Ihr sagt, es liegt eben zum Teil auch an diesem Betriebssystem oder zumindest man kann es lösen, indem man über diese Hebel geht, die ihr da identifiziert habt.
Genau, das kann ein Ansatzpunkt sein.
Mhm. Okay.
Ja, wir gehen ja sogar noch ein kleines Schrittchen weiter. Genau. Wir sagen, ohne diese Hebel umzulegen, nützt vieles andere dann auch nicht so, wie man es sich erhoffen würde.
Also man kann sehr schöne Gesetze zum Beispiel machen, gute Ideen haben, aber dann hakt es sozusagen auf dem Weg zur Umsetzung.
Genau.
Okay, genau. Und Hebel heißt aber ja auch, wir sprechen jetzt nicht hier über Abriss und Neubau, sondern über Justierungen eher, ne?
Genau,
ja.
Genau. Wir wollen dieses funktionierende Verwaltungsgebilde überhaupt gar nicht abreißen. Und da sind auch international sehr viele neidisch drauf.
Ja.
Und das wollen wir gerne erhalten.
Okay, Mike, hast du da ein Beispiel für einen Hebel, also wo man sagt, okay, da hapert es relativ oft in der Umsetzung, sage ich jetzt mal.
Oh, so weit würde ich schon gar nicht mehr gehen.
Ne?
Aber ein Hebel ist zum Beispiel das Haushaltsrecht, wo es auch wunderbare Ansätze gibt, das ein bisschen weiterzuentwickeln und zu reformieren, auf Wirkungsorientierung. Aber im Moment haben wir halt immer noch diese Denke, Haushaltsrecht, ich mache einen Titel auf und wenn ich den Titel dann entsprechend bestücke, also Geld hinterlege, dann habe ich das Problem gelöst, so ungefähr. Mhm. Und dieser Schritt ist halt einfach viel zu kurz. Da sind wir ja nur bei den Input-Faktoren, also nur das, was ich reingebe.
Genau, also ich will was erreichen, ich berechne, wie viel Geld könnte das kosten, schieb's rein sozusagen und denk, es kommt auf der anderen Seite gelöst wieder raus.
Dann macht die Maschine und dann ist alles gut. Und da haben wir halt etliche Bereiche, zum Beispiel auch eine Zersplitterung von Zuständigkeiten, die dann dazu führt, dass dann vielleicht diese Haushaltsmittel, sagen wir, sehr spezifisch umgesetzt, verausgabt werden und nicht unbedingt dann mit Blick auf die Wirkung.
Und genau, also ihr habt jetzt zum Beispiel Wohnungsbau, glaube ich, wird genannt. Da sind ja vier Ressorts, die zusammenplanen müssen. Also manchmal ist es ja aber auch wirklich komplex, ne? Also
ja, unter der vergangenen Regierung war das so. Da ist es bemerkenswert. Also da sind ganz viele Aspekte, die da noch reinkommen. Der eine Aspekt, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass wir ja das Grundproblem bei einer Außenwahrnehmung sehen. Mhm. Also das bedeutet auch, die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger wandeln sich. Also sie wollen natürlich eine rechtsförmig funktionierende Verwaltung, sie wollen aber eben auch eine Verwaltung, die ihre ganz konkreten Probleme löst. Das wird immer, ist ja auch berechtigt, das kann ich kritisieren, ich nehme das nur wahr, dass das Anspruchsniveau da durchaus eher steigt.
Mhm. Ja, auch interessante Beobachtung, das stimmt. Es geht eben auch um diese Außenperspektive und die wahrgenommene Wirkung, ist auch ein wichtiger Ansatz.
Genau, mhm. Okay. Und die Überlegung ist halt, diese Außenperspektive jetzt ein bisschen in die Verwaltung mit reinzubringen.
Ja, okay. Mhm. Euer Lösungsvorschlag oder wie man da drauf gucken könnte, das ist das IOOI-Modell. Das hat vier Stufen. Input, Output, Outcome und Impact. Kann man das mal kurz an einem Beispiel durchgehen? Also was wäre die Stufe 1, 2, 3, 4? Weil es klingt so ein bisschen ähnlich, ne? Irgendwie Output, Outcome.
Genau, also wir schlagen vor, dass man sich vor allem dem Outcome zuwendet. Die Voraussetzung dafür ist, dass auch wir uns wie viele andere sich mit dem Thema Wirkungsorientierung befassen. Also das ist ja das, worum es eigentlich geht. Wie können Probleme besser gelöst werden? Wie können wir wirkungsorientiertes Verwaltungshandeln schaffen? Und darüber reden ganz viele dauernd. Das ist jetzt gar nichts Neues. Und wir wollen dabei auf Outcome fokussieren. Und dafür kann ich vielleicht kurz einmal aufschlüsseln, was meint Input, Output, Outcome und
Impact. Genau, gerne.
Und
auch Impact. Ein Beispiel. Also ich glaube, ihr habt das Deutschland-Ticket Beispiel, oder?
Genau. Genau. Vielleicht mache ich es mit Deutschland-Ticket. Ich guck mal. Also Input meint erstmal innerhalb der Verwaltung, also es geht immer um den Verwaltungsvollzug sozusagen, welche Ressourcen stehen für die Umsetzung einer Maßnahme zur Verfügung? Also wie viele Ressourcen habe ich, um all das abzuwickeln, was dann später zu einem Deutschlandticket führt zum Beispiel? Ne? Output meint das, was ganz konkret als Leistung herauskommt aus dem, was da erarbeitet wurde. Das kann dann zum Beispiel das konkrete Verwaltungsangebot sein, also das Deutschlandticket. Damit kann aber auch sowas, wenn man jetzt stärker in Verwaltungslogiken oder in der Verwaltungsdigitalisierung denkt, dann kann das auch die Anzahl von Bescheiden sein, die ausgestellt werden kann oder ein spezifisches Online-Angebot, all diese Dinge. Ne? Und Outcome geht dann schon Richtung Wirkung. Mhm. Outcome meint, ob diese spezifische, ich sage jetzt mal Maßnahme, das könnte man auch anders nennen, eine Verhaltensänderung bei der Zielgruppe bewirkt.
Also in dem Fall, die fahren mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel.
Zum Beispiel, mhm. Genau. Da spielen dann verschiedene Faktoren mit rein und auch das ist schon gar nicht so leicht zu messen. Mhm. Weil was meint eigentlich Verhaltensänderung? Welche Verhaltensänderung war eigentlich gewollt? Also schon das ist relativ komplex. Aber wir sagen eben, bedingt noch messbar oder zumindest operationalisierbar und verstehbar. Also ich kann vielleicht noch das Erreichen meiner Ziele anhand von Verhaltensänderungen messen. Was es dann noch gibt als vierten Aspekt, auch das ist Teil der Wirkung, ist Impact. Das wird ganz häufig und ganz viel besprochen, das hört man eigentlich dauernd. Und das meint gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Also da kann man dann jetzt in Deutschland, beim Deutschlandticket könnte man jetzt das Thema Nachhaltigkeit ganz groß machen. Das sind dann die ganz großen gesamtgesellschaftlichen Veränderungen. Die sind unglaublich wichtig und ganz häufig ist ja genau das, was gewollt wird, wenn bestimmte Gesetze oder so weiter erlassen werden. Aber das ist auch ganz schwer messbar. Das hat damit zu tun, dass Zusammenhänge einfach ganz schwer messbar sind. Die sind hochkomplex. Da Kausalitäten nachzuvollziehen, ist anspruchsvoll.
Ja.
Das kann man machen und das kann auch, das ist zum Beispiel eine Aufgabe der Wissenschaft, aber wir suchen ja nach Steuerungsinstrumenten. Und dafür muss etwas messbar gemacht werden. Und da halten wir Outcome für zugänglicher und vor allem für leichter umzuwandeln in ein Steuerungsinstrument. Mhm.
Genau, nee, weil man könnte sich ja vorstellen, man will CO2-Ausstoß reduzieren, aber kann ja sein, man fördert gleichzeitig E-Autos oder irgendwas. Ne? Und dann kann man irgendwie schlechter sagen, okay, das hat jetzt zu dem geführt.
Genau, das ist das Problem.
Ja.
Also es kann ja auch ganz andere, steigende Benzinpreise,
genau,
aktuelles Beispiel zu nehmen, ja, kann auch dazu führen. Oder eine Wirtschaftskrise kann dazu führen, dass der CO2-Ausstoß auch im Verkehrssektor sinkt. Und genau das ist das Problem. Also die, zumindest die global-galaktischen Indikatoren lassen sich ja sogar noch ganz gut erfassen. Mhm. Aber die Kausalität dahinter ist halt Ursache enorm schwierig.
Problem, ja. Mhm.
Und dazu braucht man halt die Verhaltensänderungen. Also kaufen wir jetzt das Deutschland-Ticket, um zusätzlich zu fahren, oder substituieren sie nur ihr altes Ticket, das einfach teurer war, oder fahren andere jetzt mehr, das ist ja auch noch zumindest ein denkbares Szenario, fahren andere jetzt mehr, weil die Straßen freier sind.
Genau, ja.
Ist schon komplex, die Wirkungsebene zu untersuchen.
Ja.
Aber welchen Impact es dann tatsächlich hatte, das ist ohne wissenschaftliche Großuntersuchung kaum zu erfassen.
Mhm. Okay, und das ist eben, warum wir Outcome dem Impact vorziehen würden und aber Output sozusagen die Stufe davor, also wo man sagen könnte, ich weiß nicht, ich habe 100.000 Abos verkauft oder sowas, das wäre dann wieder zu wenig?
Genau, da wissen wir dann halt wieder nicht so ganz genau, hat das jetzt wirklich eine Veränderung bewirkt? Also, wie eben schon gesagt, fahren sie einfach nur mehr, die Leute, die sich dieses Ticket gekauft haben, dann hätte man aus einer Klimaschutzperspektive ja sogar tendenziell eher einen negativen Effekt, wenn ich mehr ÖPNV fahren lasse.
Und was wäre so euer Eindruck, also wenn man jetzt diese vier Stufen im Blick hat, ist es so, dass wenn eine Maßnahme, also ein Gesetz oder irgendwas erarbeitet wird, dass man dann mehr Anfang und Ende denkt, aber nicht so diese Zwischenschritte? Oder also wird dieses Outcome wirklich mitgedacht?
Im Moment lässt sich eher eine Input- und Output-fokussierte Steuerung konstatieren. Das machen natürlich nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere. Also Verwaltungsvollzug, Handeln in der Verwaltung selbst, wird stärker über den Input gesteuert. Also die Frage, auch vor dem Hintergrund des Prinzips der Sparsamkeit, das ja auch sehr, sehr wichtig ist. Also wie können wir möglichst sparsam eine spezifische Maßnahme vollziehen? Was zusätzlich häufig auch in den Blick kommt, auch zunehmend in den Blick kommt, ist Output.
Mhm.
Also man versucht schon zu messen, okay, was haben wir damit jetzt ganz konkret erreicht? Was ist der Output? Und Steuerung über Wirkung, über, jetzt in unserem Fall sprechen wir von Outcome, ist seltener anzutreffen. Auch da gibt es mittlerweile viele Beispiele und die werden auch in der Studie ausgeführt, aber es ist eben noch nicht so in der Breite und vor allem nicht strukturell verankert. Was noch wichtig ist, damit das nicht untergeht, die Steuerung über Input ist ein ganz wichtiges demokratisches Element.
Mhm.
Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil das ist das Parlament, das den Haushalt kontrolliert und wir brauchen diese Exekutivkontrolle. Also es geht uns nicht darum zu sagen, wir können nicht mehr auf den Input gucken, sondern wir sagen, kann man Strukturen, Regeln so anpassen, dass auch eine stärker wirkungsorientierte Steuerung möglich wird.
Mhm. Wenn ich noch ergänzen darf. Ja. Also es gibt ja gute Gründe, hast du ja eben wunderbar beschrieben. Also auf einer politischen Ebene heißt es dann ja, wir machen die und die konkrete Maßnahme und damit erreichen wir den und den Impact. Das Problem ist, dass diese wunderbare IOOI-Linie dann nicht durchdekliniert wird.
Genau.
Auch aus guten Gründen teilweise. Und eines der Voraussetzungen wäre, das auch noch stärker im Gesetzgebungsprozess oder in jeder Form von Regelsetzung zu verankern, um sich selbst dieser Kausalitäten bewusster zu werden, das selbst nochmal aus einer anderen Perspektive zu durchdenken. Und dann natürlich, und da kommen wir dann in schwierige Bereiche rein, um besser messbar zu sein, um besser kontrollierbar zu sein. Und es ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, der natürlich auch wieder gerechtfertigt sein muss.
Ja. Klar, genau, also die guten Gründe wären der Aufwand, also wenn ich Wirkung messen will, produziere ich einen Zusatzaufwand, der die überlasteten Verwaltungen möglicherweise noch mehr überlastet. Das ist einer der Gründe, warum man sich das sparen wollen könnte, sozusagen.
Absolut,
ja, ja. Okay.
Doch, also es ist ja dann auch, ich habe einen zusätzlichen Aufwand und mache mich dadurch dann auch noch kontrollierbarer.
Genau, das ist ja auch ein Risiko zu sagen, okay, ich wollte wirklich, weiß ich nicht, 20% weniger Autos auf den Straßen, das kann ich ja dann nachmessen. Ne? Habe ich es entweder geschafft oder habe ich es nicht geschafft. Also das ist auch so ein Risiko.
Genau, das ist aus Verwaltungsperspektive problematisch.
Okay. Ja, und ja, leuchtet mir alles total ein. Und was gibt es dann da für pragmatische Lösungen? Also wie komme ich dann daran und motiviere die Leute, das zu machen?
Also die Idee ist ja, dass wir versuchen, diese Wirkungsorientierung in die Verwaltung zu bringen, in der Hoffnung, dass sie dann auch wirklich mehr Wirkung entfaltet.
Mhm.
Das ist ja auch immer eine starke Hypothese, die hinter dem ganzen Papier steht.
Mhm.
Muss ja gar nicht so sein, aber davon gehen wir mal aus. Wenn man davon ausgeht, dann ist, glaube ich, unter den gegebenen Rahmenbedingungen, die wir eben schon andiskutiert haben, gibt es gar keine Alternative dazu, anstatt die Wirkung des Verwaltungshandelns und staatlichen Handelns zu erhöhen. Das ist, glaube ich, ganz essentiell, nicht nur für die Wahrnehmung, sondern auch halt für die realen Krisen, die wir halt haben.
Mhm.
Und dann geht es eigentlich um die Frage nicht mehr des Ob, sondern nur noch des Wie. Und da ist natürlich immer der Traum, dass man möglichst versucht, vorhandene Daten zu nutzen, zum Beispiel, um dieses
um diesen Monitoring Aufwand ein bisschen zu reduzieren, ne?
Genau. Mhm. Und möglichst automatisiert einlesbare Daten. Also man kann sicherlich nicht für jedes kleine Projektchen da eine riesen Evaluation und Wirkungsmessung dran anschließen. Nur wenn man sich vorher, das ist wieder mein Punkt von eben, wenn man sich vorher schon darüber Gedanken macht, na, wo will ich denn hin und wie könnte ich das eventuell messen und vielleicht sogar schon, was habe ich da für Daten und welche könnte ich dafür ranziehen, dann wird hinterher der Aufwand auch deutlich geringer.
Ja, okay. Alinka, du hast vorhin schon dieses Prinzip der Sparsamkeit, ne, was ja wichtig ist, auch angesprochen. Also dieses Minimalprinzip, was ja im Haushaltsrecht gibt. Also ich will mit wenigen Ressourcen möglichst viel erreichen. Und da gibt es ja auch eine Stelle in der Veröffentlichung, wo ihr sagt, das ist eine gute Idee, aber die kann zum Problem werden. Kannst du das nochmal erklären?
Genau, also grundsätzlich ist es natürlich wichtig, Ressourcen zu monitoren und dafür braucht man Vorgaben und Zuständigkeiten und all das hängt auch eng mit demokratischer Kontrolle zusammen. Es kann aber eben auch zu Fehlanreizen führen oder hemmend wirken. Mhm. Ne? Zum Beispiel werden über Haushaltstitel bestimmte Gelder für bestimmte sehr spezifische Aufgaben zugewiesen, die dann in einer Verwaltungsentität bearbeitet werden, für einen Zeitraum X, zum Beispiel für ein Jahr.
Ja, also sagen wir mal jetzt sehr konkret irgendwie, du musst Führerscheine ausgeben, normalerweise sind das 10.000 pro Jahr, da berechnen wir so und so viel Geld dafür. Sowas wäre das ein Beispiel, oder?
Ja, genau, so kann man das schon darstellen.
Ja.
Und es ist nicht immer so, dass das System belohnt, wenn eine solche Aufgabe besonders gut ausgeführt wurde. Es kann zum Beispiel sein, dass eine, ich sage jetzt mal immer Entität, das ist so ein bisschen abstrakter Begriff, aber eine Verwaltungseinheit, im Rahmen ihrer Ressourcen, die zumeist eher knapp sind, diese Aufgabe sehr gut erfüllt und sogar weniger Ressourcen braucht als angenommen. Mhm. Das kann zum Beispiel zu einer Budgetkürzung führen.
Genau, weil dann, das wird dann fortgeschrieben und dann wird gesagt, ach Mensch, jetzt habt ihr ja die 10.000 Führerscheine mit 8 Leuten geschafft,
genau,
statt mit 10.
Genau.
Streichen wir die Stellen.
Genau.
So.
Und das ist natürlich problematisch, schon mit Blick auf die Aufgabenerfüllung, aber auch auf die Verwaltungseinheit selbst. Mhm. Keiner will solche Kürzungen. Und das ist ein Beispiel für eine Fehlinzentivierung. Da gibt es aber mehrere, da kann Mike sicher auch gleich noch was dazu sagen. Wir drücken das jetzt natürlich sehr, sehr zugespitzt aus, aber wir versuchen ja deutlich zu machen, wo Fehlanreize liegen können.
Mhm. Ne?
Okay. Ich weiß nicht, ob du ergänzen möchtest.
Ja, willst du
vielleicht
was sagen dazu, Mike?
Ja, gerne. Das klassische Dezemberfieber.
Genau, exakt.
Nochmal
ganz viele Projekte sich ausdenken, meinst du?
Ja, vor allem ganz viel Geld ausgeben, damit das Budget ausgeschöpft wird, um dann zu zeigen, ja, wir brauchen das Geld wirklich. Also das ist ja schon im Volksmund angekommen, dieser Mechanismus. Es gibt noch so ein paar, wenn man ein bisschen in diese Logik reinguckt, die ja, bin ich völlig d'accord, eigentlich ja super klingt. Also wir wollen eine festgelegte Maßnahme und die wollen wir mit möglichst minimalen Mitteleinsatz erreichen. Das klingt ja erstmal super. Dann in der konkreten Umsetzung gibt es dann aber so ein paar Kleinigkeiten. Also wenn ich jetzt als Ministerium mir eine neue Maßnahme vornehme, bis die dann erstmal durch den politischen Prozess durch ist und sowas, das dauert dann natürlich auch noch ein bisschen, wenn sie denn gewollt wird, wenn sie politisch gewollt wird. Aber dann geht's ja los. Dann habe ich diese neue Aufgabe, dann kriege ich eventuell Stellen. Stellen bedeuten aber nicht notwendigerweise Personen. Und dann dauert das, bis ich mein Personal entsprechend akquiriert habe und dafür auf diese Aufgaben wirklich loslassen kann. Möglicherweise kann ich die Stellen auch gar nicht komplett besetzen.
Weil Fachkräftemangel zum Beispiel?
Ja. Fachkräftemangel oder weil die Prozesse zu lange dauern oder weil einfach keiner will. Ja, genau. Also ich habe dann schon Schwierigkeiten, überhaupt halbwegs zeitnah den minimalen Mitteleinsatz zu gewährleisten. Wenn ich doch das Pech habe, dass mir einer krank wird, dann wird es noch schlimmer. Also schon in der Umsetzung hapert es da ein bisschen. Und dann wird es natürlich auch wahrscheinlicher, dass dann diese Maßnahme doch nicht so umgesetzt wird, wie ursprünglich geplant.
Und ihr schlagt eine bessere Lösung vor, das outcome-orientierte Maximalprinzip. Also Maxi statt Mini. Was ist dann die Idee dahinter?
Klingt so nach maßlosem Geldverschwendung.
Ja,
Nein, ganz und gar nicht. Die Idee ist, die Logik umzudrehen und zu sagen, wir haben durch den Haushalt demokratisch legitimiert einen Input von x Euro und damit wollen wir jetzt die maximale Wirkung entfalten.
Mhm.
Also unterstellt natürlich auch, dass ich dann diese Mittel entsprechend auch einsetzen kann. Das Problem bleibt natürlich erhalten. Da gibt es dann wieder andere Stellschrauben, an denen ich drehen muss. Das hat unter anderem den Effekt, dass das, was Alinka eben beschrieben hat, dass ich möglicherweise bestraft werde, wenn ich zu effizient arbeite. dass genau dieser Mechanismus nicht eintreten kann. Mhm. Sondern dann zeige ich hier, guck mal, ich habe, beim Führerschein ist jetzt ein bisschen schwierig, das Beispiel.
Ja, ja,
ich habe mit meinen 8 Leuten 12.000 Führerscheine ausgestellt, die keiner haben will. Das ist ein schwieriges Beispiel.
Weiß aber ich bei, nicht, oder bei genau, ich habe einfach mehr Spielplätze gebaut, als eigentlich vorgesehen waren, oder?
Genau.
Genau. Mhm. Okay. Und man kann ja auch so ein bisschen umschichten. Also ich fand ganz interessant dieses Praxisbeispiel Perspektive 50 Plus von den Jobcentern, was so ein bisschen zeigt auch, wie man also kreativ im positiven Sinne mit Mitteln auch umgehen kann.
Ja, ein ganz spannendes Beispiel, das ja auch schon uralt ist. Mhm. Das ist ja schon, rechnen, 20 Jahre alt. Wo man versucht hat, aus dieser Haushaltslogik auszubrechen. Teilweise sind es ja ganz kleine Dinge, die man nur verändern muss. Also zum Beispiel die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln ins nächste Jahr. Mhm. Ist ein gigantisches Thema. Und deswegen gibt es ja das Dezemberfieber, weil die Mittel werden übertragen und deswegen muss ich es ausgeben. Und damit signalisieren, dass ich das, die Mittel auch wirklich gebraucht habe. Also ein doppelter Effekt. Jetzt auch nochmal ganz wichtig, es geht uns da um den Mechanismus, der dahinter steht, um diesen Hebel. Es geht uns gar nicht darum, dass dann da eine Person sitzt, die das Geld verausgabt. Sondern es geht darum, dass es dahinter eine Logik gibt, die das befördert, dass es solche Mechanismen gibt. Ja. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich da machen möchte. Ja, und bei dieser Maßnahme damals gab es gleich ganz viele Aspekte. Zum einen war die Mittelübertragung auch über mehrere Jahre überhaupt gar kein Problem. Dann hatten die Jobcenter, um die es da ging, die ja ältere Beschäftigte in Arbeit bringen sollten, freie Auswahl der Mittel. Mhm. Also sie konnten das Geld so einsetzen, wie sie wollten, in Fortbildung, in Subventionierung von Stellen, was auch immer.
Ja.
Das ganze Instrumentarium. Konnten das dementsprechend auf ihre Leute, die sie betreuen, und auf ihren jeweiligen Arbeitsmarkt, den man dann dabei auch im Blick haben muss, konnten das entsprechend anpassen und sind dann so eher in eine Belohnungslogik reingekommen. Also wenn sie einen guten Job gemacht haben, dann ist das Geld zumindest weitergeflossen.
Ja. Ist mal so. Okay, also klingt ja super und offensichtlich ja auch nicht neu. Ist zur Nachahmung empfohlen, wurde aber dann nicht so viel nachgeahmt offensichtlich, oder? Wenn das vor 20 Jahren schon...
Nach meinem Kenntnisstand ist das in der Form immer noch selten.
Aber es gibt natürlich schon in der Verwaltung, also in den Kommunalverwaltungen und Landes- und Bundesverwaltungen sehr viele gute Beispiele für genau solches Handeln. Also wir sind nicht die Ersten, die darüber sprechen. Und im Papier finden sich auch einige Beispiele dafür, wie genau in die Richtung gearbeitet wird. Wir verweisen eher darauf, dass es strukturell in die Breite getragen werden sollte und das eben anhand einiger Vorschläge.
Ja, okay. Genau, aber du hast ja auch gerade gesagt, Alinka, also was man ja nicht vergessen darf, ist, dass diese Input-Orientierung ist wichtig. Wir sind in einem demokratischen System. Wir wollen Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit natürlich weiterhin gewährleisten. Ne? Also es gibt dann in diesem Freiwerden sozusagen, gibt es ja auch Säulen, die man nicht einreißen möchte dann. Ne?
Genau, das ist unbedingt so. Das muss uns nur nicht per se davon abbringen, trotzdem mal an ein paar Hebeln zu drehen. Und zum Beispiel Steuerung und das bösere Wort ist immer Kontrolle, vielleicht bleibe ich bei Steuerung, ist ja schon auch möglich, indem ich andere Indikatoren für Erfolg entwickle. Und das tue ich ja zum Beispiel in dem Moment, in dem ich mir genau angucke, was soll der Outcome einer spezifischen Maßnahme sein, das wirklich in Indikatoren runterbreche und damit auch messbar mache. Das geht im Kleinen, also mit Blick auf ganz spezifische kleinteilige Aufgaben, aber wünschenswert wäre sowas natürlich auch im Großen, dann zum Beispiel eine ganze Verwaltungseinheit, eine ganze Behörde umfassend. Auch da kann man strategische Ziele outcome-orientiert für bestimmte Zeiträume festlegen und das dann runterbrechen und vorsichtig formuliert messbar machen, dann in die verschiedenen untergeordneten Einheiten. Und auch hier ist Steuerung und vor allem auch nachvollziehbare Steuerung möglich. Mhm. Was wir nicht wollen, ist plötzlich gar keine Input-Steuerung mehr. Da geht es schon darum, Dinge, die schwer zu vereinen sind, zusammenzubringen.
Ja.
Also neben dieser Schwierigkeit, dass man sich damit beobachtbar macht und dass man den Aufwand dafür möglichst gering halten soll, gibt es natürlich auch noch einen anderen ganz wichtigen Punkt, um die Verwaltung so ein bisschen in Richtung Wirkungsorientierung zu locken. Und das ist, man muss Fehler machen dürfen. Mhm. Und das ist ja etwas, was in der Verwaltung höchstgradig verpönt ist. Erfolg wird gemessen an der Vermeidung von Fehlern, ist auch einer meiner Lieblingssprüche zu dem Thema. Aber das bedeutet ja natürlich, wenn man sich beobachtbar macht, wenn man sich an ganz konkreten Zielen misst, wenn man sich an Wirkungsindikatoren misst, dann gehört es ganz normal dazu, dass man daran auch scheitern kann. Mhm. Und der Punkt ist ja nicht, also wir wollen natürlich nicht scheitern, das ist auch klar, aber das muss vollkommen legitim sein. Und der Punkt ist dann, daraus wieder zu lernen und daraus die nächste Maßnahme dann vielleicht ein bisschen anders zu strecken, um dann in so einen Mechanismus von lernender Verwaltung zu kommen, der dann auch wieder auf ganz vielen Ebenen kleine Hebelchen braucht. So zum Beispiel auch Aufstiegschancen, die damit verbunden sein müssen innerhalb der Verwaltung. Also wenn Aufstiegschancen nach diesem Prinzip Fehlervermeidung vergeben werden, verteilt werden, dann hat das wieder negativen Auswirkungen darauf, sich messbar machen lassen zu wollen und darauf dann möglicherweise die Ziele nicht zu erreichen.
Aber heißt es, dass man da auch einfach Sachen zurückfahren muss, wie so Sechs-Augen-Prinzip, Berichtspflichten und sowas? Also muss man da dann auch mit Sachen aufhören oder muss man einfach nur die Sachen, die man misst und kontrolliert, anders bewerten?
Ich glaube, es wäre ein Gedanke wert, die Punkte, an denen man dann kontrolliert, etwas anders zu setzen. Mhm. Also mehr Freiräume in der tatsächlichen Ausführung zu geben, wenn man denn dann im Nachgang umso genauer kontrolliert. Also dazu gibt es ja auch schon Mechanismen. Also so ist ja nicht, ist ja auch nicht neu. Aber da die Verantwortung ein bisschen weiter nach hinten zu verlagern, könnte den Prozess beschleunigen. Ja.
Mhm. Okay, ja. Jetzt zum Abschluss. Also hat ja jetzt gerade die Koalition ihr Reformpaket vorgestellt. Da ist Bürokratieabbau auch ein wichtiges Thema. Also diese Beweislastumkehr. Ne? Beweist uns erstmal, dass ihr diese Regel braucht, sonst schafft sie ab. Würdet ihr sagen, da ist jetzt gerade ein besonders günstiges Zeitfenster für so eine Neuausrichtung von Hebeln im Betriebssystem?
Das ist ein hochspannendes Experiment, das da jetzt gerade passiert. Weil meistens ist es, also es hat es ja auch schon häufiger mal gegeben, weil Schriftformerfordernisse.
Hat es ja auch schon gemacht.
Ja, oder auch in anderen Themenfeldern. Schriftformerfordernisse fällt mir ein. Da sollten dann auch alle begründen, warum das wichtig ist. Und da sind auch sehr vielen Leuten sehr viele Dinge eingefallen, warum das so wichtig ist.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch ein strukturelles Problem. Diese Berichtspflichten haben ja alle eine Begründung. Die sollten zumindest meine Funktion erfüllen, meine Wirkung entfalten. Eigentlich müssten wir jetzt hingehen und gucken, ob sie das tun, ob sie diese Wirkung entfalten und nicht, ob die ursprüngliche Gesetzesbegründung immer noch relevant ist. Mhm. Aber ja, wenn das funktioniert und wenn jetzt nicht die Begründung, warum das alles so wichtig ist, zu viele Ressourcen bindet innerhalb der Verwaltung, dann müssen ja eigentlich Freiräume entstehen. Und dann entsteht dadurch auch die Möglichkeit, ein paar Dinge neu zu denken und neu zu machen. Das ist nebenbei bemerkt ja auch durch die Gründung des BMDS, also Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Das ist ja auch so ein Experiment, etwas ganz neu zu machen. Mhm. Mit vielen Fahrtabhängigkeiten, aber auch mit vielen Freiräumen, es einfach mal anders zu machen.
Ja. Ja, und es gibt ja auch Instrumente, die jetzt schon im Einsatz sind, die sehr hilfreich sind. Also zum Beispiel die Praxischecks, wo in Ministerien versucht wird, bevor man Verfahren anpasst, zum Beispiel aus Entbürokratisierungsgründen, wo man versucht, im Vorfeld mit Stakeholdern in den Austausch zu treten, um genau zu vermeiden, dass das schlussendlich das Problem gar nicht löst oder am Ende die Anpassung eines Verfahrens keine Wirkung entfaltet. Also es gibt ja gute Ansätze, die auch schon umgesetzt werden. Das muss man immer dazu sagen. Ne? Prima wäre nur mehr davon.
Ja, okay. Ja, schönes Schlusswort. Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke dir.
Die vollständige Studie Outcome-orientierte Staatsmodernisierung, die finden Sie zum Nachlesen in den Shownotes. Bei mir im Studio waren Mike Weber und Alinka Rother vom Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Institut Focus. Danke für euren Input. Hoffentlich Outcome wünschen wir uns. Mein Name ist Franziska Walser. Danke fürs Zuhören und bis bald.